Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Es sind keine 90 Kilometer von uns entfernt, da entstand eines der bekanntesten Weihnachtslieder, und zwar in Weimar. Das Lied »O du Fröhliche«. In Weimar schrieb das Johannes Falk dieses Lied, mittlerweile nicht nur in Weimar gesungen, sondern wohl in aller Welt in viele Sprachen weiterhin übersetzt. Noch heute erinnert an einem Haus eine Gedenktafel an diesen Johannes Falk. Ja, das Bild ist gerade doch nicht da. Da gibt es ein Wohnhaus, und dieses Wohnhaus ist eigentlich kein Wohnhaus gewesen, sondern es ist ein Waisenhaus gewesen. Er sorgte sich um die Waisen, um sie, aber das war nicht selbstverständlich. Johannes Falk, er war in einem christlichen Elternhaus groß geworden, doch dann ging er eigene Wege, schriftstellerisch, war mit Schiller und mit Goethe eng befreundet. Seine Verse waren bissig, seine Verse waren ironisch und spitz. Diese Überheblichkeit änderte sich, als er 4 seiner Kinder in ein paar Monaten verlor durch eine Seuche. Und er kurz darauf selbst lebensgefährlich erkrankte, und ihm wurde bewusst, ich habe mein Leben gar nicht selbst in der Hand, wie ich es erst dachte. Nachdem er wieder gesund geworden war, entschloss er sich, ich will für Kinder da sein. Ich will für die Waisenkinder da sein, ich will für die kriminellen Straßenkinder da sein. Und 3 Dinge wollte er ihnen mitgeben: Brot, Kleidung und den Himmel. In dieser Arbeit entstand dieses Lied, O du Fröhliche. Eigentlich war es kein Weihnachtslied im ausgesprochenen Sinne. Es war ein Lied mit 3 Strophen, eine Strophe für Weihnachten, eine Strophe für Ostern, eine für Pfingsten. Sie werden es nachher kennenlernen. Ein Freund machte später aus den Strophen 2 und 3 nochmal weitere Weihnachtsstrophen. Nach menschlichem Ermessen war es nicht selbstverständlich, dass es zu diesem Lied gekommen ist, dass es dieses Lied gibt. Johannes Falk lebte zuerst spitz und voller Ironie. Ich habe mein Leben in der Hand, ich stehe oben drüber. Der Verlust in seiner Familie hätte ihn verbittern können. Und dass Straßenkinder eines Tages dann biblische Lieder singen und beten, ist auch nicht selbstverständlich. Aber Gottes Wirken machte dieses Wunder möglich, ein Weihnachtslied, das nach menschlichem Ermessen ein Wunder ist, dass es so kam. Damit steht dieses Weihnachtslied nicht alleine, sondern es steht zusammen mit all den anderen Weihnachtsliedern, die es auch gibt, und zwar mit den allerersten Weihnachtsliedern, die es sogar schon vor den ersten Gesangbüchern gab, die Lieder, die wir schon im Neuen Testament in der Weihnachtsgeschichte als Weihnachtslieder feststellen und erkennen und sehen, die alle eigentlich ein Wunder sind. Da ist der Lobgesang der Maria. Als Maria verkündet bekommt, dass sie den Jesus zur Welt bringen soll. Mein Geist freut sich Gottes, heißt es da. Latein, das sogenannte Magnificat, Lukas 1. Menschlich gesehen ist es ja wirklich nicht selbstverständlich, dass eine Jungfrau einen Menschen, einen Jungen zur Welt bekommt und dass sie dann den Messias, den Retter, so zur Welt bekommen wird, und es ist der Sohn Gottes. Menschlich gesehen so unmöglich, dass man sich bis heute in der Theologie darüber streitet. Und das war schon am Anfang der Geschichte so. Und es ist ein Wunder, was ja selbst Maria anfänglich nicht begreifen konnte. Das kann doch nicht sein, das kann doch nicht gehen. Und dann kommt dieses Lied, Mein Geist freut sich Gottes. Ein anderes Lied der Weihnachtsgeschichte ist der Lobgesang des Zacharias, der am Anfang keinen Lobgesang drauf hat, sondern sagt, nee, du Engel, was du mir hier im Tempel gerade sagst, das geht gar nicht. Und daraufhin wird ja er stumm, dass seine Stimme weg ist und er kann dann bis zur Geburt bzw. zur Namensgebung nicht mehr sprechen. Und als dann Johannes der Täufer seinen Namen bekommen soll und er es auf eine Tafel schreibt, da kann er plötzlich schreiben, Johannes soll er heißen. Und dann fängt ein Loblied an, gelobt sei der Herr, das sogenannte Benedictus in Latein, auch im Lukas Kapitel 1. Menschlich gesehen war es überhaupt nicht selbstverständlich, dass man in diesem hohen Alter noch dieses hochbetagte Ehepaar noch ein Kind bekommt und der stumme Zacharias dann wieder reden konnte. Ein nächstes Lied, das in die Weihnachtsgeschichte reingehört und was vielleicht eines der bekanntesten ist in dieser Weihnachtsgeschichte, das ist das Loblied der Engel, als sie den Hirten gesagt haben, dass nun Jesus geboren wurde, hier in Bethlehem, und dass sie da hingehen können und das sehen können. Und dann fängt der ganze Himmel an zu singen, Ehre sei Gott in der Höhe, Gloria in excelsis Deo in Latein. Menschlich gesehen ist es nicht zu erwarten, dass der Himmel aufgeht und ich sehe die Engel dann singen. Ich darf wissen, dass Engel da singen, aber dass ich das auch mal sehen kann und hören kann, ist schon etwas Besonderes, denke ich. Und dann passiert sogar noch das Besondere, dass die Hirten dann auch anfangen, Gott zu loben und zu preisen. Es war bestimmt ein sehr interessanter Gesang, wenn die Hirten da anfangen zu singen. Und dann versteckt sich noch ein Weihnachtslied in der Weihnachtsgeschichte, ein Loben Gottes, menschlich gesehen auch nicht zu berechnen gewesen, auch nicht zu planen gewesen, aber von Gott ist es so geführt. Als Josef und Maria mit dem Kind in den Tempel gingen, um dort ein Dankopfer zu bringen und ein Hingabeopfer zu bringen, so wie es üblich war, da kam ein Simeon und da kam eine Hanna auf sie zu. Und sie nahmen das Kind in die Arme, lobten Gott und dankten ihm. Dieses weihnachtliche Gotteslob ist der sogenannte Monatsspruch für diesen Monat. Und ich lese uns aus dem Kapitel 2 bei Lukas die Verse 25 bis 38. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, was es Brauch war nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israels. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde, und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbart werden. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Panuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte, und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Und sie trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Gut, von allem, was hier passierte, konnte das nur der Plan Gottes sein, menschlich gesehen, denn dass plötzlich in dieser Menschenmasse sie zum richtigen Zeitpunkt dort die beiden treffen, beziehungsweise die drei treffen, Josef und Maria mit dem Kind, dass sie da in dem Tempel, wo immer viele Leute waren, immer ein Gewirr war, dass sie da zum richtigen Zeitpunkt auf die richtigen Menschen treffen, das ist Gottes Führung. Menschlich gesehen hatte Hanna auch nichts zu lachen, seit Jahrzehnten als Witwe ohne Sozialversorgung, Rente und mit den Grenzen eines Alters. Doch Gott führte in dieser verworrenen Situation und in dieser schwachen Situation Menschen zum Gotteslob. So möchte Gott uns alle führen, dass wir frei werden und bereit werden zum Loben und zum Danken. Natürlich wird das einmal in einer himmlischen Welt geschehen, aber das soll eben nicht nur da sein, sondern genauso schon heute. Mitten in dieser Welt, wo es Grenzen gibt, mitten in dieser Welt, wo es Sorgen gibt, mitten in dieser Welt, wo es Ängste gibt und wo manche Rausweglosigkeit gibt und ein menschlich gesehen. Dieses Loben kommt nicht automatisch, dass man sagt, okay, so muss es jetzt sein und dann versuche ich das irgendwie oder es kommt mich jeden Morgen. Wir wollen bei dem Glaubensvater Simeon sehen, wie kommt das, dass er zu diesem Loben kommt. Erstens fällt auf, Simeon nahm Gottes Wort ernst und damit nahm er Gott selbst ernst. Er wartete auf den Tröster, den Gott schicken will, wartete auf den Trost Israels, heißt es hier in unserem Text. So heißt es bei Jesaja im Kapitel 61, Kapitel 40, Kapitel 49, ist immer vom Trost die Rede, den Gott schicken wird. Er wartete auf den Retter, den Gott schicken will. Trost ist etwas sehr Persönliches, Retter, das ist schon etwas Umfassenderes. Meine Augen haben den Heiland gesehen, das heißt den Retter gesehen, sagt er dann. Singt er dann, lobt er Gott. Auch im Propheten Jesaja ist davon die Rede, Kapitel 46, 52. So ist es prophezeit. Und er rechnet mit diesem Wort Gottes, was da prophezeit ist. Lässt sich das nicht ausreden. Und er wartete auf eine Rettung, die allen Völkern gelten sollte. So sehen wir hier in seinem Lobgesang, den du bereitet hast, vor allen Völkern zu erleuchten die Heiden. Das haben bestimmt manche Priester noch nicht wahrgenommen gehabt und auch nachher die Pharisäer, dass Jesus gekommen ist für uns alle, für all die auch außerhalb Israels. Und das ist im Propheten Jesaja prophezeit, 25, 42, Micha beim Propheten Zacharja, dass dies so sein wird. Und er wartete auf einen Retter, der auch auf Ablehnung stoßen wird, der auch Ablehnung erfahren wird, wie er hier mitsagt, zum Fall vieler wirst du werden und dem viele widersprechen werden. So stand es auch im Psalm 118, bei Jesaja Kapitel 8 und so weiter. Er hat diesen Prophezeiungen geglaubt, hat daran festgehalten und er wartete auf einen Retter, der erstmal als ein kleines Kind geboren wird. Er hat dieses Kind auf seinen Arm und dann sagt er diese großen Worte von diesem Kind. Im Jesaja Kapitel 9 heißt es, uns muss ein Kind geboren, denn uns ist ein Kind geboren und auf ihm liegt die Macht, liegt der dreieinige Gott mit all seiner Macht. Simeon hätte nicht zu diesem Lob gefunden, wenn er nicht Gottes Wort für sich angenommen hätte und bewahrt hätte und dran geblieben wäre und auch ernst genommen hätte. Lasst uns gegenseitig ermutigen, Gottes Wort ernst zu nehmen. Dazu brauchen wir uns gegenseitig auch, dass wir dranbleiben, egal was man über uns Christen erzählt, ob man uns belächelt, weil wir immer noch auf Jesus warten, ob man über uns die Witze macht, über eine andere Religion traut man sich das nicht. Ob Politiker Gesetze machen, womit du die Kinder im Mutterleib töten kannst oder nicht, wir bleiben dran, dass das nicht in Gottes Sinn ist und in seinem Sinne. Ob wir Stimmen hören, auch innerkirchlich, Religion ist doch alles das Gleiche, wenn die zu einem Gott beten. Wir sehen in Gottes Wort und bleiben dran, dass es ein erstes Gebot gibt mit einem Gott nur. Und Partnertreue oder Steuerehrlichkeit wird belächelt. Oder dass du eine Ehe mit Mann und Frau eingehst, wird belächelt. Wir bleiben dran, weil wir es in der Schrift zu lesen, in Gottes Wort zu lesen. Lasst uns immer wieder die Herzen offen sein für sein Wort und uns drunter stellen und nicht drüber stellen. Dann haben wir einen Weg, nicht weil wir dann irgendwie in Gottes Wort eingeengt sind, sondern werden wir befreit, dann werden wir befreit und gestärkt, dass wir danken können und loben können. Gottes Wort wird uns nicht einengen, sondern wird uns immer befreien. Zum Zweiten fällt auf, Simeon konnte warten. Er konnte mit seinem ganzen Volk warten über Jahrhunderte, denn diese Prophezeiungen, die sind nicht nur 5 Jahre vorher gewesen, sondern schon lange vorher gewesen. Die erste fängt übrigens schon nach dem Sündenfall an, dass einer kommen wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Und für ihn wurde Gottes Wort nicht langsam ungültig oder ungültiger. Man kann das ja auch so schleichend machen. Ja, okay, ein bisschen gilt noch und ein bisschen nicht mehr. Gut, es gibt Dinge, die hat Jesus erfüllt. Und dann ist es erfüllt, aber dann haben wir eine Erfüllung auch dastehen, auch in Gottes Wort. Aber dann gibt es die Dinge, die ich nicht einfach wegtun kann und sagen kann, naja, war eben mal so. Ich bleibe dran und ich warte, auch wenn ich es noch nicht sehe. Er konnte in seinem persönlichen Leben warten über Jahrzehnte. Er hat lange aber alt geworden darüber. Wird es noch passieren? Er konnte warten, dass er hat auch darauf vertraut, er hatte man ihm prophezeit oder er hatte einmal gehört, du wirst den Messias sehen, bevor du stirbst. Und auch das hat er gewartet und hat es erwartet. Und er hatte diese Prophezeiung auch sich nicht verschlossen, auch wenn, wie ein Zacharias sagte, nee, das geht nicht mehr, wir sind jetzt zu alt für sowas, was du da jetzt gerade versprichst. Nein, das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, gut, ich gehe in den Tempel und könnte dieses Kind jetzt noch sehen. Gott hat mich nicht vergessen, auch wenn ich so alt geworden bin. Am Ende wird übrigens nicht zählen, was wir an Glaubenshöhepunkten mal so erlebt haben, sondern wie wir in Glaubenstreue und Geduld gelebt haben. Am Ende wird nicht zählen, welche Glaubenshöhepunkte wir erlebt haben, sondern unsere Glaubenstreue, unsere Glaubensgeduld wird am Ende zählen, weil es auch die ist, die wir brauchen bis zum Schluss. Das ist einer der wichtigsten Gründe auch mit, warum wir Gemeinschaft brauchen, weil uns das auch nicht immer in den Schoß fällt. Weil wir auch manchmal die Geduld verlieren können, weil wir auch manchmal von Gott Dinge erwarten, sagt, das könnte doch jetzt weitergehen. Aber Ungeduld führt viele eher zu Zweifeln. Ungeduld blockiert auf jeden Fall das Loben und das Danken. In meinem Arbeitszimmer steht der Satz, du verlierst keine Zeit, wenn du auf Gott wartest. Und ich möchte den Satz noch ebenfalls so formulieren, du verlierst keine Zeit, wenn du mit Gott wartest. Du verlierst keine Zeit, wenn du mit Gott wartest. Und zum Dritten fällt auf, Simeon lässt sich führen. Er kann auf Anregen des Geistes in den Tempel, so lesen wir es. Wie Philippus auf Anregen des Geistes in die Wüste ging, wo man auch sich sagen könnte, Herr, was soll ich da in der Wüste? Er war Evangelist und war wirksam an vielen Orten. Ja, habe ich nicht woanders mehr zu tun? So wie Abraham hinauszog nach Kanaan, er wusste gar nicht wohin, bis Gott ihm sagte, da, jetzt bist du angekommen und dann war da auch noch eine Hungersnot. Aber Gottes Geist führt und er führt seine Kinder unterschiedlich, wo wir sind und das kann auch praktisch ganz unterschiedlich aussehen. Das ist nicht immer so, dass wir, ich sage mal, mit einem Geistesblitz durch die Gegend laufen und dann wissen wir, wo es weiter lang geht. Es kann einfach sein, dass ein Mitchrist mich irgendwo mit hinnimmt oder mich anspricht auf etwas und ich weiß, das ist jetzt mein Weg. Es kann sein, dass Nichtchristen mich eigentlich auf den Weg schicken und ich bin an der richtigen Stelle. Ein anderer Mal ist es ein biblisches Wort, was mich führt. Ein anderes Mal ist es die Gebetsstille, in der mir etwas deutlich wird, wie es jetzt in meinem Leben weitergeht. Ein nächstes Mal werde ich mitten in die Situation gestellt und ich habe einfach in dieser Situation jetzt zu bleiben und der nicht auszuweichen. Manche Wege sind schwerer, manche sind leichter, manche Wege sind unverständlich, manche sind überschaubarer, manche sind nicht überschaubar. Allen Wegen bleibt gleich. Erst das Ja zu Gottes Wegen wird mich befreien zum Loben und Danken. Solange ich blockiert bin und nicht ein Ja habe zu Gottes Wegen, die er mich führt, wo ich mich doch in seine Hand begeben habe, wird auch mein Loben und Danken blockiert bleiben. Aber wenn ich ein Ja finde zu seinen Wegen, die er mich führt, dann werde ich auch zum Loben und Danken finden. Solch ein Ja zu Gottes Wegen hatte Simeon loben lassen. Solch ein Ja zu Gottes Wegen ließ dieses Lied, O du Fröhliche, entstehen. Solch ein Ja zu Gottes Wegen führe auch unser Herz immer wieder zum Loben Gottes. Deine Wege sind die besten, deine Herrlichkeit ist die größte, deine Weisheit ist nicht zu übertreffen und deine Liebe, sie ist die tiefste, die ich erfahren kann. Lobt ihn in dieser Adventszeit und darüber hinaus. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist, als wir mit unserem Verstand erfassen können, bewahre unser Herzen und Sinn in Jesus Christus. Amen.